Wir haben 47 Jahre lang einer Diktatur zugeschaut, die zum Schlimmsten gehört, was nach 45 in der Welt als Regierung praktiziert wurde. Die sind angetreten, die Welt in einen Feuerball zu verwandeln. Und jetzt sind sie ein bisschen zu nah an die Feuerquelle herangerückt. Völkerrecht, das ist eine Überlebensgarantie für Despoten, Diktaturen, Großverbrecher und Mörder und Massenmörder. Denen sichert es eine Existenz. Sie haben Kopfweh, Völkerrecht. Sie haben Bauchweh, Völkerrecht. Sie haben Rheuma, Völkerrecht. Es hilft immer in jeder Situation. Gegenüber jeden Despoten und gegenüber jeden Tyrannen und Herrscher. Man will es in Deutschland nicht wahrhaben, dass es immer noch Systeme gibt, die mit unseren Vorstellungen von Demokratie und Gerechtigkeit nicht kompatibel sind. Ich meine, so gesehen müsste man einfach erstmal abwarten, bis sie Israel vernichtet haben. Und dann könnte man sagen, war doch was dran, nicht wahr?
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist Henrik M. Broder. Er ist der Publizist, der mich irgendwann mal dazu inspiriert hat, Journalist werden zu wollen, kann man sagen. Er schreibt unter anderem für die Welt. Er ist auch Herausgeber der Kollegen von der Axis Guten, wo ich mal meinen allerersten Artikel geschrieben habe. Und ganz neu erschienen ist jetzt ein Beitrag von ihm in der Anthologie von Uli Kuhlke und Reinhard Mohr. Wenn das Denken die Richtung ändert. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank.
Ja, historische Zeiten, in denen wir leben. Wie blicken Sie gerade auf diesen Krieg im Iran?
Ja, völlig verwirrt. Also, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Amerikaner und Israelis eingreifen würden, weil ich dachte, der richtige Zeitpunkt ist verpasst worden. Nämlich letztes Jahr im Juni, als der sogenannte 12-Tage-Krieg stattgefunden hat. Und da schien mir alles doch in die richtige Richtung zu gehen. Entmachtung des Regimes, Sturz des Regimes, vielleicht sogar Regime-Change. Aber jetzt bin ich halt etwas skeptischer. Aber trotzdem, ich drücke natürlich den Amis und den Israelis alle Daumen, weil ich glaube, dass sie das Richtige machen. Mhm. Vielleicht etwas zu spät, vielleicht nicht mit vollem Dampf, aber gut, der Krieg dauert jetzt 3-4 Tage. Ich hoffe, dass es gut gehen wird. Meine Zweifel oder meine Bedenken kommen einfach daher, dass die Israelis großartig sind, wenn es um Improvisieren geht. Wenn es um Hit-and-Run-Operation geht, sind sie einfach großartig. Was Planung angeht und längerfristige Überlegungen, da fehlt es noch ein bisschen an Routine und Erfahrung. Aber trotzdem, und vor allem, was mich wahnsinnig beeindruckt, ist das Verhalten der Iraner. Wir haben 47 Jahre lang einer Diktatur zugeschaut, die zum Schlimmsten gehört, was nach 45 in der Welt als Regierung praktiziert wurde. Ich meine nicht mich und nicht Sie, aber der zivilisierte Westen hat versucht, Abkommen mit dem Iran zu schließen. Es gab auch ein Abkommen, bei dem sogar unser wunderbarer jetziger Präsident und damals Außenminister, der Herr sei mit ihm auf allen seinen Wegen, eine Rolle gespielt hat, hat alles nicht geholfen. Und nach dieser brutalen Zeit, nach diesen 47 Jahren von Gewalt und Anmaßung und Unterdrückung, gibt es immer noch in Iran das, was man hier euphemistisch Zivilgesellschaft nennt. Bei uns schwindet sie dahin und dort hat sie das Regime überlebt, vermutlich nicht ohne Schaden, aber immerhin. Und ich finde es auch unglaublich eindrucksvoll, wie die Iraner hier bei uns demonstrieren. Da gibt es keine Frauenblocks, keine Frauen mit Kopftuch, keine Schleier, keine Allahu Akbar-Rufe. Da werden die Polizisten, die die Demos begleiten, nicht angegriffen. Es ist wirklich eine zivilisierte Gesellschaft. Und deswegen, allein deswegen hoffe ich schon, dass diese Barbarei zerschlagen wird und sich diejenigen durchsetzen, die hier uns zeigen, wie das ist mit dem Mut und dem zivilen Engagement.
Mhm. Sie sagen, dieser Krieg ist richtig. Warum? Hier würde man ja in Deutschland jetzt die Kategorie des Völkerrechts anwenden wollen, wenn man der allgemeinen Debatte so folgt.
Naja, ich finde es schon richtig, dass sich die Deutschen, ich bin ja auch einer, dass sich die Deutschen mit Kriegen schwer tun. Bei der deutschen Geschichte wäre es mir sehr suspekt, wenn die Deutschen begeisterte Kriegsbefürworter wären. Das ist schon völlig okay. Aber mein leiser Verdacht ist, dass die Verurteilung eines jeden Krieges, Margot Käßmann, die ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, die hat mal auf die Frage, ob der Krieg gegen die Nazis gerechtigt war, ein gerechter Krieg war, sehr ausweichend beantwortet. Und jeder Deutsche, den ich kenne, und ich kenne halt die meisten nur aus dem Fernsehen, haben große Probleme zu sagen, dass es gerechte Kriege geben kann. Und ich glaube, dass die Kriegsverurteilung und die an sich freundliche und richtige Abneigung gegen Kriege vor allem aus dem Rückstand, aus dem Abstand der Geschichte einem Zweck dient, den Krieg der Alliierten gegen die Nazis zu delegitimieren. Mit 60, 70, 80 Jahren Verspätung. Und es gibt natürlich gerechte Kriege. Und ich glaube, der Krieg, den die Amerikaner und die Israelis jetzt führen, ist ein gerechter Krieg. Also es war zumindest ein gerechtfertigter Krieg. Meiner Meinung nach hätte man damit vielleicht früher rauskommen sollen. Es gab ja lange Debatten darüber, wie weit die Iraner am Bau einer Atombombe schon dran sind. Und darüber gibt es gar keine verlässlichen Vorhersagen. Das können Wochen, das können Jahre sein. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Und jetzt wird überall das Völkerrecht angerufen. Das Völkerrecht ist sozusagen das goldene Kalb heute. Oder es ist so eine Art von Gesellschaftsspiel mit völlig unklaren Regeln. Ich habe mal nachgeguckt, was Wikipedia zu Völkerrecht sagt, weil ich den leisen Verdacht hatte, dass dieses Gerede vom Völkerrecht um eine Chimäre kreist, um eine Fiktion. Und das Völkerrecht ist nun wirklich ein sehr, sehr fragiles Instrument. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Völkerrecht, ich zitiere aus Wikipedia, und dem innerstaatlichen Recht besteht im Fehlen eines kompakten Kodex, eines zentralen Gesetzgebungsorgans, einer umfassenden hierarchisch strukturierten Gesellschaft und einer allzeit verfügbaren Exekutivgewalt zur gleichförmigen Durchsetzung völkerrechtlicher Grundsätze. Das heißt, das Völkerrecht hat nichts von dem, was ein Recht oder ein Gesetz auszeichnet. Es ist, wenn es keine Fiktion ist, dann ist es eine Sammlung von Dokumenten. Es ist, wenn Sie so wollen, auch eine Art von Anthologie. Und die Dokumente, auf die sich die Leute, die das Völkerrecht vertreten, hier berufen, sind unter anderem der Westfälische Friede von 1648, die Wiener Kongressakte von 1815, die Genfer Konvention von 1864 und so weiter und so fort, bis hin zum 2+4 Vertrag vom September 1990, mit dem die Wiedervereinigung beschlossen wurde. Das heißt, das Völkerrecht ist eine Sammlung von Dokumenten, von Abkommen, von Papieren, von Absichtserklärungen, alle von großer historischer Bedeutung, aber alles zusammen ergibt kein verbindliches Gesetz. Und was übrigens, ich komme gleich zum Schluss, was hier überhaupt fehlt, eine wichtige gesetzliche Grundlage für ein Völkerrecht, die 10 Gebote, die sind nicht dabei. Und es gibt ja kaum eine Gesetzgebung, die nicht auf die 10 Gebote zurückgehen würde. Also das Völkerrechtsgerede, ich frage mich immer, wo die Leute die letzten Jahre waren. Wo war Frau Baerbock? Und wo waren all die Leute, die plötzlich aus ihren historischen Nischen herauskommen und sagen, völkerrechtswidrig? Wieso ist das völkerrechtswidrig? Und wieso war der Überfall auf die Ukraine nicht ein Anlass für die meisten dieser Leute, die Völkerrechtsflagge zu schwenken? Ich glaube, wenn es Israelis und Amerikaner tun, ist es per se völkerrechtswidrig, weil diese beiden Nationen werden eigentlich dazu verpflichtet, sich in Demut aus der Geschichte zu verabschieden. Und weil sie es nicht tun, wird der Rest böse.
Das Völkerrecht, so ein bisschen kurz gesagt, womit dann ja mal argumentiert wird, ist ja, eine Intervention darf es nur geben, wenn der UN-Sicherheitsrat zustimmt. Und im UN-Sicherheitsrat sitzen ja nun mal Russland und China, die sowieso alles blockieren, was der Westen macht. Nicht zuletzt, weil sie auch mit dem Iran jetzt verbündet sind in diesem konkreten Fall. Aber deswegen ist der UN-Sicherheitsrat ja quasi seit dem Koreakrieg total handlungsunfähig. Und insofern ist ja eigentlich, könnte man argumentieren, das Völkerrecht eigentlich, selbst je nachdem, wie man daran glaubt, eigentlich außer Kraft gesetzt, zumindest auf Konflikte zwischen den Großmächten. Ist dann eigentlich das Völkerrecht, das ist ja dann eigentlich so ein Versuch, eigentlich der Frage in der Realität im Kern einfach auszuweichen, indem man sich sehr einfach macht,
ja,
oder?
Ja, man bezieht sich auf eine an sich, wenn Sie so wollen, ehrenwerte Absichtserklärung, die aber in der Praxis nichts taugt. Hat man versucht, mit dem Völkerrecht den nordirischen Konflikt zu lösen? Hat das Völkerrecht eine Rolle gespielt bei der Lösung des Bürgerkrieges in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien? Wann hat das Völkerrecht dazu getaugt, irgendein Massaker zu verhindern? Das Völkerrecht ist, so wie es heute gestaltet ist, Völkerrecht, man müsste eigentlich die Tüdelchen immer mitsprechen, das ist eine Überlebensgarantie für Despoten, Diktaturen, Großverbrecher und Mörder und Massenmörder. Denen sichert es eine Existenz, weil sie die Souveränität in ihren Staaten haben. Und diese Staaten anzugreifen, ist völkerrechtswidrig. Also schützt das Völkerrecht die Mörder und die Massenmörder, die sich an die Macht geputscht haben oder wie auch immer in die Regierung gekommen sind. Es schützt nicht die Leute, es schützt nicht die Völker und es schützt niemanden vor einer Aggression. Und ich meine, das letzte Beispiel ist eigentlich überwältigend. Haben die Russen irgendein Bedenken gehabt, die Ukraine zu überfallen, mit dem Hinweis aufs Völkerrecht? Und in der Tat gibt es ein Argument, mit dem man vorsichtig umgehen muss, und zwar, das ist der Präventivkrieg. Und in der Tat berufen sich die Russen auf den Präventivkrieg. Sie sind einer ukrainischen Aggression zuvorgekommen. Und die ukrainische Aggression bestand darin, dass die NATO sich nach dem Osten erweitert hatte. Was erstens nicht stimmt. Und zweitens, wenn es so wäre, wenn sich die NATO zum Osten hin erweitert hätte, dann hätte man bitteschön ein NATO-Mitglied angreifen können und nicht die Ukraine. Und hier in dem Falle ist es auch ein Präventivkrieg. Und man kann immer schon Bedenken haben, ob der Präventivkrieg wirklich einer ist. Aber in dem Fall ist es einer. Man muss sich nur die gesammelten Erklärungen, man könnte daraus auch eine schöne Anthologie machen, der Regierenden im Iran angucken, was sie alles vorhatten mit Israel, mit Amerika, mit der westlichen Welt, mit der westlichen Zivilisation. Die sind angetreten, die Welt in einen Feuerball zu verwandeln. Und jetzt sind sie ein bisschen zu nah an die Feuerquelle herangerückt.
Wie blicken Sie eigentlich jetzt auf Netanyahu und Trump in dieser Situation? Weil das ist ja schon ein großer Schritt einfach, den die da jetzt wagen.
Also es ist ein gigantischer Schritt. Es ist ein gigantischer Schritt. Und ich wage mir gar nicht auszudenken, vorzustellen, was passiert, wenn es schief geht. Das darf nicht passieren. Das darf nicht schief gehen. Das ist übrigens das Kennzeichen für den gesamten israelisch-arabischen Konflikt. Die Araber, entschuldigen Sie diese vielleicht etwas herablassende Äußerung, die Araber als solche können eine Niederlage nach der anderen einstecken. Nach jeder Niederlage sehen sie diese mutigen jungen Menschen mit dem V-Zeichen aus den Ruinen herausklettern und sich zu Siegern zu erklären. Die erste Niederlage, die Israel erleiden würde, wäre seine letzte. Das heißt, für Israel steht etwas auf dem Spiel, womit die arabischen Nationen überhaupt nicht rechnen müssen. Wobei bei arabischen Nationen bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden. Es ist keine, das, was die arabischen Nationen zurzeit darstellen und leisten, das stellt keine Bedrohung für Israel mehr dar. Das war vor 10, 15 Jahren vielleicht noch so. Heute erstaunlicherweise nicht mehr. Mhm. Und jetzt, wenn jetzt die Iraner arabische Nachbarn angreifen, dann ist das, glaube ich, entschuldigen Sie, vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil die Iraner begriffen haben, dass sie sich auf diese Verbündeten nicht mehr verlassen können. Das heißt, sie vertreten ihre eigenen Interessen, die arabischen Länder, vollkommen zu Recht, bis hin zu Saudi-Arabien und fühlen sich nur sehr bedingt verpflichtet, den Iranern zu Hilfe zu kommen. Bis jetzt eigentlich gar nicht.
Jetzt würden Kritiker immer sagen, ja, Regime Change, der Versuch, der hat doch immer schon gescheitert. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, das ist richtig. Das Regime Change ist etwas hochgegriffen. Er ist ja nicht immer gescheitert. 1945 in Deutschland hatte sehr gut funktioniert. Auch ungefähr zur selben Zeit in Japan. Aber es ist natürlich ein extrem riskantes Spiel. Ich kann dazu einfach auch nichts sagen. Ich habe nie Clausewitz gelesen. Ich verstehe nichts von Kriegsstrategien. Ich höre immer nur, dass unsere Kollegen, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen, voneinander abschreiben und sich gegenseitig das bestätigen, was sie schon einmal gesagt haben. Zum Beispiel, es geht nicht ohne Boots on the ground. Also ohne eine Invasion kann kein Krieg gewinnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man doch einen Krieg gewinnen. Vielleicht hätte man Russland in die Knie zwingen können, durch richtige Sanktionen die Finger von der Ukraine zu lassen. Aber in der Tat, Netanyahu und Trump riskieren sehr viel. Und Gott behüte, in dem Moment fange ich doch an, an Gott zu glauben. Gott behüte, dass es nicht schief geht.
Mhm. Bisher ist es ja, muss man sagen, aber relativ erfolgreich, zumindest militärtaktisch gesehen, was zumindest das Khamenei getötet wird.
Ja, aber das reicht ja nicht. Also es gibt keine Diktatur, die als eine Ein-Mann-Show funktionieren würde. Das wäre sehr schön. Dann müsste man nur den Kopf beseitigen, damit es Damit werde das Problem gelöst. Diktaturen sind eigentlich Partizipationssysteme. Viel mehr als Demokratien. Demokratie können sich hingehen und sagen, ihr könnt mich alle mal, ich fahre jetzt nach Fuerteventura oder wohin auch immer. Oder ich verschwinde nach Island für die nächsten 6 Wochen. Dagegen sind Diktaturen reine Mitmachmodelle. Und das machen auch viele Leute mit. Und das Dritte Reich war auch keine One-Man-Show. Und wir erleben heute in der Bundesrepublik keine Diktatur, aber wir erleben doch ein System der Partizipation, das sich in dem Begriff unsere Demokratie artikuliert. Hm. Wenn es unsere Demokratie gibt, gibt es auch deren Demokratie und unsere ist besser. Und das zu ändern dürfte sehr schwierig sein. Ich weiß davon. Ich weiß einfach zu wenig darüber. Ich denke nur, dass wir 47 Jahre einem der brutalsten Regimes der Geschichte einfach zugeschaut haben und die Mär und das Missverständnis und die Selbsttäuschung gepflegt haben, dass man mit diesen Leuten verhandeln kann. Und mir war eigentlich immer klar, mit den Leuten kann man nicht verhandeln. Mhm. Man kann darüber verhandeln, wie man sich nach deren Sieg vielleicht die Beute aufteilen würde. Du bekommst Irak und ich bekomme Kuwait, was auch immer. Aber mit den Leuten kann man nicht verhandeln, weil die einfach dermaßen von ihrer Überlegenheit, von ihrer göttlichen Mission überzeugt sind, dass es da überhaupt gar keine gemeinsame Position geben kann. Ich habe mich wirklich gefragt, wie intelligente Leute bis hin zu unserem Bundespräsidenten jemals die Illusion pflegen konnten, man könne mit den Verträge schließen, an die sie sich auch halten würden. Muss ich an den Hitler-Stalin-Pakt erinnern? Der in die Brüche gegangen ist. Ich fand das übrigens sehr witzig, dass zwei Diktatoren miteinander einen Vertrag machen, an den sie sich dann doch lieber nicht halten, weil sie lieber Landgewinne machen. Und hier hat man, hier in der Bundesrepublik speziell, hat man eine historische Obsession. Man will permanent aus der Geschichte lernen und mit jedem Tag, der vergeht, zeigt man nur, dass man aus der Geschichte eben nichts gelernt hat. Man müsste gelernt haben, dass man mit Diktatoren nicht zurechtkommen kann auf dem Vertragswege. Das ist eine ganz schlichte Erkenntnis. Die fängt 38 in München an und hört irgendwann mit Stalin auf. Oder geht noch länger. Aber das hat man hier nicht gelernt. Man meint immer noch, man könnte so diesen Konflikt so lösen wie das Problem der deutschen Minderheit in Belgien oder in Holland. Oder das Problem der deutschen Minderheit in Dänemark, die eigene Schulen und eigene Kultureinrichtungen haben. Nein, Leute, das ist was anderes. Das ist eine Diktatur, die vollkommen davon überzeugt ist, dass sie in Gottes Namen handelt. Und dagegen gibt es keine rationalen Mittel. Mhm.
Ja, diese Naivität aus Deutschland in Bezug auf den Iran ist ja eigentlich absolut auf die Spitze getrieben. Das gipfelte dann immer in den Berichten, die wir die vergangenen Jahre hatten. Also gibt gar keine Anzeichen dafür, dass der Iran die Atombombe baut, hat zwar Unmengen an waffenfähigem Uran und lässt auch die internationalen Beobachter nicht da rein, aber wir wissen trotzdem überhaupt nicht, ob der eine Atombombe baut.
Ja, und dann natürlich in Fortsetzung dieser Haltung, dass die Belege dafür, dass sie Israel vernichten wollen, nicht ausreichen. Ich meine, so gesehen müsste man einfach erstmal abwarten, bis sie, lieber nicht, Israel vernichtet haben. Und dann könnte man sagen, war doch was dran, nicht wahr? Mhm. Aber wie das so ist mit bösen Absichten, man kann sie erst evaluieren, wenn sie den Zustand der Tat erreicht haben.
Ja. Ich glaube, in iranischen Schulen muss man zum Morgenappell, müssen die Schüler dort tot Israel und tot USA sagen. Also gibt gewisse Anzeichen gibt es.
Ja, ich meine, das ist das Mindeste, was man von einer korankonformen Erziehung verlangen kann.
Ja, sind kulturelle Eigenheiten.
Kulturelle Eigenheiten. Mhm. Und ich meine, man soll jetzt nicht der Idee der kulturellen Aneignung zu viel Aufmerksamkeit schenken. Aber das ist halt deren Kultur. Es tut mir sehr leid. Mhm. Das ist die Kultur des Regimes. Offenbar gibt es aber weite Teile des iranischen Volkes, die anders ticken.
Wie blicken Sie auf diese ganze Debatte in Deutschland jetzt, die konfrontiert ist mit diesem Krieg? Weil man windet sich ja eigentlich so vor der überhaupt nur wirklich Beschäftigung mit der Frage, was würden wir denn tun, wenn wir in der Situation wären? Was sollte man denn tun? Was könnte man denn tun? Sondern ich habe das Gefühl, man ist auf Argumente fixiert, die es einem sehr einfach machen, wie eben Völkerrecht oder sowas, was einem aber gar nichts im Endeffekt sagt. Ja. Und man verweigert eigentlich, sich hineinzuversetzen in die Perspektive jetzt, ich sag mal, von Trump oder von Netanyahu und sich dann die Frage zu stellen, okay, vor welchen Optionen stehen wir eigentlich und was kann man denn tun? Was müsste man tun? Und nichts tun ist aber irgendwie keine Option.
Nein, das ist ein Balanceakt. Das ist ein Hochseilakt für die deutsche Politik ohne Netz und auch ohne doppelten Boden. Es ist eine Verlegenheitssituation, wo man eigentlich weiß, dass alle Entscheidungen, die man treffen könnte, die falschen sind. Und was die richtigen wären, weiß man nicht. Aber es gibt Anzeichen. Es gibt ja Umfragen, ich glaube unter jüngeren Leuten, dass 80% nicht bereit wären, für Deutschland zu kämpfen, mit der Waffe in der Hand. Ich finde das einerseits eine sympathische Einstellung, wirklich. Völlig im Ernst. Ich finde es auch sympathisch, dass die Deutschen inzwischen mehr Grundeigentum haben, als das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg verloren hat an Gebieten. Und dass jedem die Finca in Spanien wichtiger ist als das Wiedererlangen von Elsass-Lothringen. Ich finde das alles sehr sympathisch. Aber es funktioniert eben nicht, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die es einfach darauf ankommen lassen, die auch bereit sind, große Opfer zu bringen. Bei uns gibt es immer diese Haltung, die ich in den 60er, 70er Jahren erlebt habe, lieber rot als tot. Also so richtig rot ist es nicht, aber lieber man arrangiert sich mit einem schlimmen System, mit einer Diktatur, mit einem despotischen System, als dass man sich auf eine physische Konfrontation einlässt. Ich habe nochmal mit dieser Haltung sehr viel Verständnis, aber sie führt zum Untergang. Und man kann nicht die westlichen Werte vertreten, ohne zugleich zu sagen, mit welcher Militanz man bereit ist, diese westlichen Werte zu verteidigen und zu vertreten.
Na, und man möchte es auch irgendwie einfach nicht wahrhaben, dass es solche Regime gibt. Also, ja. Dass dort einfach, dass das auch einfach nicht rational agierende Islamisten, ja, sind, die irgendwie, ja, einer Endzeit-Idee anhängen und, ja, so semi-suizidalen Islamismus. Das können wir uns nicht vorstellen.
Ja. Ja.
Und deswegen wollen wir es einfach ausblenden, weil es nicht mehr in unser Weltbild passt, dass sowas überhaupt geben kann, oder?
Nein, wir betreiben eine Form von Schönfärberei, eine Form von permanenten Euphemismus. Es hat doch Besucher gegeben. Ich meine, wer hat mehr getan für die Anerkennung des Iran als eine einigermaßen vernunftbegabte Organisation als Claudia Roth, nicht? Die ist da hingefahren, hat da verhandelt, hat auch ein Kopftuch angehabt. Sie hat dieses High Five gemacht mit einem der iranischen Killer, den sie irgendwo getroffen hat. Also man hat mit den Leuten versucht, auf gleicher Ebene, das heißt, glaube ich, im Deutschen, auf Augenhöhe zu verhandeln. Und man hat immer eine wunderbare Ausrede gehabt, man muss die Kommunikationskanäle offen halten. Ja, vielleicht muss man die Kommunikationskanäle wirklich offen halten, aber dann eher schon mit der Kalaschnikow im Anschlag als mit ein paar Phrasen über Verständigung und Zusammenarbeit. Man will es in Deutschland nicht wahrhaben, dass es immer noch Systeme gibt, die mit unseren Vorstellungen von Demokratie und Gerechtigkeit nicht kompatibel sind. Und diese Nummer, die ich gerade zitiert habe mit dem Völkerrecht, ist eine Art Universalmedizin. Sie haben Kopfweh, Völkerrecht. Sie haben Bauchweh, Völkerrecht. Sie haben Rheuma, Völkerrecht. Es hilft immer in jeder Situation, gegenüber jedem Despoten und gegenüber jedem Tyrannen und Herrscher. Und das ist eine sehr bequeme Ausrede. Ich meine, hier stürzt schon der Himmel ein, wenn irgendwo in der westfälischen Provinz ein AfD-Landrat gewählt wird, nicht? Hier steht schon die Demokratie auf dem Spiel. Aber die Demokratie steht nicht auf dem Spiel, wenn wir uns auf Geschäfte und auf politische Kooperation mit den schlimmsten Systemen dieser Welt einlassen. Mhm. Ich verstehe zum Beispiel nicht völlig im Ernst, wieso wir immer noch diplomatische Beziehungen mit Russland haben. Ich meine, wahrscheinlich würde es nicht allzu viel helfen, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen. Aber was hilft es, sie zu unterhalten und damit den Eindruck zu erzeugen, als würden wir Einfluss haben? Es geht einfach darum, dass Deutschland seinen Platz am großen Tisch, an der großen Tafel der Weltgeschichte noch nicht gefunden hat. Und bevor dieser Krieg um den Iran anfing, war ein wichtiger Punkt der Debatte, wie könnten wir an den Verhandlungen zur Lösung der Nahostproblematik teilnehmen. Es ging gar nicht mal darum, das Nahostproblem zu lösen und Gerechtigkeit den Palästinensern und Israelis und anderen widerfahren zu lassen. Es ging darum, dass wir mit am Tisch sitzen möchten. Und wenn es nur ein mickriger Katzentisch in der Nähe der Toiletten ist, Hauptsache wir sind dabei. Das fand ich völlig absurd, völlig gaga. Einerseits muss Deutschland seine Rolle in der Welt permanent runterspielen, um nicht als arroganter herzukommen. Andererseits will es permanent bei allem dabei sein.
Ja, Friedrich Merz hat ja jetzt immerhin, oder sagt es ja regelmäßig jetzt immerhin, sowas wie, dass Deutschland eigentlich im Prinzip völlig machtlos ist in all diesen Konflikten.
Ich glaube, dass er die Rolle und die Bedeutung und die Optionen, die Deutschland hat, sehr realistisch beurteilt. Wir sind nicht eine Mittelmacht. Wir sind nicht eine Mittelmacht. Meine, wir schaffen es nicht mal, den chinesischen Markt für deutsche Autos zu halten. Also was will man dann von dieser Republik verlangen? Ich finde, dass Deutschland ein sehr gemütliches Land geworden ist und gäbe es nicht die vielen Konflikte, wäre es nicht quasi unsere Aufgabe, stärker zu zeigen, könnte man hier sehr angenehm und sehr gemütlich leben. Deutschland ist ein großes Bullerbü. Wirklich. Aber die Nachbarn verstehen das etwas anders. Und die lassen eben das Bullerbü an der Grenze nicht zu. Und da wird es schwierig. Ich finde es prima, dass jetzt eine Brigade oder ein Bataillon, ich weiß es nicht, in Litauen, glaube ich, stationiert ist. Aber ich höre jeden Tag, dass man nicht in der Lage ist, das Personal für diese Brigade zusammenzustellen. Also der gute Wille allein tut es nicht. Und die Idee, dass wir jemals wieder eine Großmacht werden, ja, ich glaube, das hat man schon verspielt.
Ist es eigentlich sozusagen der Umgang mit dem Iran eigentlich nur das Spiegelbild des Umgangs, was wir haben insgesamt mit dem Islamismus oder auch mit dem Islam insgesamt?
Ja, ja. Ich glaube, also es müssten eigentlich alle Alarmglocken hier anfangen zu läuten. Wenn irgendwo in Berlin oder wo war es, glaube ich in Berlin war es, eine Demo stattfindet, bei der für das Kalifat demonstriert wird. Da müssen wirklich alle Alarmglocken angehen, nicht? Wenn irgendwelche Rentner verfolgt werden, die vorhatten, mit Vorderladern hier sich an die Macht zu putschen, dann müsste man auch gegen junge Leute etwas unternehmen, die einem kleinen Gesicht sagen, sie wollen ein Kalifat. Das heißt, sie wollen ein Ende der Demokratie. Wenn die AfD zu Recht oder zu Unrecht verfolgt wird, weil sie irgendeine Art von Umsturz plant, dann müsste zumindest das Gleiche für die Linkspartei gelten, die in den Programmen ganz klar sich dazu bekennt, dass sie den Kapitalismus und diese Art von Gesellschaftsordnung abschaffen will. Wir sind ganz komisch kalibriert gegenüber Gefahren, die keine sind, und nicht Gefahren, die als Gefahren dargestellt werden. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber diese Nachlässigkeit, diese leichte Ignoranz im Umgang mit dem Islam und mit der Art, wie der Islam hier sich hier langsam verbreitet, wie er an Boden gewinnt. Es stimmt, was Christian Wulff, ich glaube, vor 10 Jahren gesagt hat. Der Islam gehört zu Deutschland. Und wir sind auf dem Wege zu sagen, Deutschland gehört zum Islam. Das ist die nächste Steigerungsstufe. Und das wird schon wahrgenommen, aber irgendwie als Petitesse abgetan. Wenn auf Grundschulen der Anteil migrantischer Schüler bei 100% liegt, dann soll man sich doch bitte nicht wundern, dass es ein Problem gibt. Wobei, hier kommt noch etwas hinzu, dieses ständige Jammern über die Probleme und die Gefahren, die Risiken der Zuwanderung sind auch albern. Wir haben mit Zuwanderung kein Problem. Hier sind Hunderttausende von Menschen aus allen möglichen Ländern gekommen, die sich integriert haben, mit Schwierigkeiten, mit Problemen. Wir haben das Problem mit einer Art von Migration. Wir haben das Problem mit der Migration von fanatisch orientierten Muslimen, anders kann man es nicht sagen, die keine Absicht haben, sich zu integrieren. Und es wird immer auf die vielen hingewiesen, die sich ja integrieren. Ja, das finde ich auch. Die meisten integrieren sich, aber das ist wie bei der RAF. Das Problem sind nicht die Leute, die sich an die Gesetze halten. Das Problem können auch kleine Gruppen sein, die es schaffen, eine ganze Gesellschaft zu destabilisieren. Und ich habe jetzt eine kleine Geschichte erlebt. In Frankfurt darf jetzt ein Gottesdienst nicht in einer Moschee stattfinden, die verboten wurde, sondern vor der Moschee, auf der Straße. Ich meine, ein Gericht, das so urteilt, ist fernab von jeder Wirklichkeit. In Göttingen hat man jetzt beschlossen, ein Muezzin zuzulassen. Und zwar mit der Begründung, wenn wir die Kirchenglocken läuten lassen, müssen wir auch den Muezzin erlauben. Ich habe eine Weile Tür an Tür mit einer Moschee gelebt in Jerusalem. Und ich muss sagen, ich fand den Ruf des Muezzins sehr schön. Aber es passt auch zu Jerusalem. Und wir sind hier in Berlin oder in Mönchengladbach oder in Lüdenscheid. Das gehört nicht hierher. Aber Göttingen will, ungefähr wie Köln, wo es das schon gibt, mit gutem Beispiel vorangehen und im Sinne der Religionsfreiheit den Muezzin seinen Ruf ertönen lassen. Das sind alles Anpassungsgeschichten. Das sind alles kleine Unterwerfungssignale, die dem Islam eine weitere Ausbreitung seiner Ideen enorm erleichtern.
Ja, es ist auch irgendwo die Endstufe des des Kulturrelativismus, auch jetzt in Bezug auf den Iran, dass es ja auch in Deutschland vielen schwerfällt, überhaupt noch zu, so intuitiv irgendeinen Unterschied zu sehen zwischen der US-Gesellschaft, der israelischen Gesellschaft und sozusagen den Mullahs und daraus, also es ist gar nicht mehr möglich in der Weltsicht, irgendeinen Unterschied zwischen dem Islam und Europa irgendwie überhaupt herzustellen, auf so irgendeiner kulturellen Ebene.
Ja, ja. Glaube ist Glaube, nicht wahr? Die einen glauben an Allah und die anderen glauben an die unbefleckte Empfängnis. Leider ist es so, dass die Leute, die an die unbefleckte Empfängnis glauben, so viel ich weiß, bis jetzt keine Busse entführt haben und keine Flugzeuge entführt haben und auch mir nicht nach dem Leben trachten. Deswegen sind mir die Leute, die an die unbefleckte Empfängnis glauben, ganz recht. Ich habe zumindest nichts gegen sie. Ich kann mich auch über die lustig machen, ohne dass sie mich umbringen wollen.
Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war's schon.
Das war's schon. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert mit Ihrer Hilfe. Für uns, gerne auch für die Kollegen von der Achse des Guten, die auch einen hervorragenden Job machen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.